Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Matthias Friebe am Mikrofon. Es ist die 61. Saison in der Fußball-Bundesliga in den Büchern, wie die Engländer sagen würden. Bayer Leverkusen ungeschlagener deutscher Meister. Das hätte vor dieser Saison wohl kaum jemand erwartet. Und auch sonst gibt es die ein oder andere Geschichte, die man auf jeden Fall noch erzählen, einschätzen und analysieren kann. Und das tun wir mit Dietrich Schulze-Marmeling, Publizist und Fußballhistoriker, und mit dem langjährigen Trainer Peter Neururer. Guten Abend Ihnen beiden.
Guten Abend.
Hallo.
Herr Neururer, die erste Frage geht an Sie. Halbfußball Deutschland hat sich herbeigesehnt, dass nach 11 Jahren Bayern-Dominanz ein neuer Meister kommt. Und jetzt war es die langweiligste Saison seit langem?
Also ich gehöre nicht zu denen, die sich irgendwas herbeigesehnt haben, bis auf die Tatsache, dass ich natürlich immer froh drin bin, wenn man endlich mal eine spannende Bundesliga-Saison hat, sowohl oben als auch unten. Die Spannung war dieses Jahr nicht gegeben. Wechsel an der Front oben, an der Tabellenspitze 1, war eigentlich frühzeitig und klar absehbar. Was am Anfang A mit der Stärke von Leverkusen zu tun hat und B zur zeitgleichen Wahnsinnsschwäche vom FC Bayern München. Dann entwickelte sich das dynamisch weiter. Dieses Chaos bei Bayern München, was teilweise auf dem Platz auch stattgefunden hat, aber trotzdem noch mit einer recht großen Punktzahl versehen wurde, wurde immer größer. Und die Qualität bzw. ja, die Performance, sagt man ja heutzutage, von Bayer Leverkusen immer imposanter. Dazu kommen natürlich auch Momente, von denen der ein oder andere von Glück spricht. Sprich 14 Tore in der Nachspielzeit. Ich sage, das ist kein Glück, wer so konsequent durchspielt, der hat eine gewisse Art von Qualität. Und wir können über einige Sachen diskutieren, aber mit Sicherheit nicht über die Tatsache, dass Leverkusen der absolut verdiente deutsche Meister ist mit einer überragenden Leistung und in dieser Saison von keiner Mannschaft eben zu schlagen war.
Herr Schulze-Marmeling, geht es Ihnen auch so was langweilig?
Nein, ich fand das eigentlich überhaupt nicht langweilig. Für mich war es so ein bisschen vorhersehbar, jetzt nicht unbedingt Bayer Leverkusen. Wir hatten ja eigentlich die Situation schon im letzten Jahr. Da hatte Borussia Dortmund den Matchball und hat ihn dann ziemlich kläglich vergeben. Weswegen auch wir davon sprechen können, dass wir eine Krise haben bei den Bayern, die schon etwas länger andauert. Auch das ganze personelle Chaos und den Trainer, also Nagelsmann weg, weil Tuchel gerade verfügbar ist etc. Dann Tuchel weg, dann findet man keinen, dann vielleicht doch wieder Tuchel, dann sagt Tuchel nein und so weiter und so fort. Es gibt da, glaube ich, ein großes Autoritätsproblem an der Spitze des Vereins. Und es war auch schon vor einiger Zeit absehbar, dass so ein organisches Wachsen, sage ich mal, des Kaders eigentlich gar nicht mehr stattfand. Also, dass sie es dieses Jahr nicht geschafft haben, kam für mich nicht so überraschend. Wie Herr Neururer schon angedeutet hat, es muss ja immer so eine Schwäche von Bayern München kommen, damit ein anderer Player irgendwie die Chance hat, sich dort in die Spitze zu setzen. Wie gesagt, das war letztes Jahr schon so. Dieses Jahr war das eben Bayer sehr souverän. Wobei man beim Bayerhaus sagen muss, das ist eigentlich eine Mannschaft, die mir immer von der Spielkultur sehr gut gefallen hat. Also auch unter Trainern wie Christoph Daum beispielsweise oder Topmüller. Die standen eigentlich immer für sehr ansehnlichen Fußball. Und ich glaube, dass dieses Duo Rolfes Alonso einfach gnadenlos gut gearbeitet hat. Und man hat sicherlich auch dort mehr Ruhe, als man in München hat. Und von da aus, meine Punktzahl sagt es ja, schon ein absolut verdienter Meister. Und ich bin auch der Auffassung, wenn man in der Nachspielzeit immer noch trifft, dann hat das was mit Mentalität und Qualität zu tun, die der Gegner offensichtlich auch weiß, weswegen der Gegner dann auch schon in der letzten Minute extrem nervös wird. Also einfach durch und durch verdient.
Und dann One-Hit-Wonder oder wird sich das konservieren können die nächsten Jahre?
Also ich kann mir vorstellen, dass Bayern schon die Qualität hat, den Titel zu verteidigen, auch weil die Bayern möglicherweise doch ein bisschen Zeit benötigen, das Ganze durcheinander zu sortieren. Aber ich habe mir noch nicht mal einen geeigneten Trainer gefunden. Also von da aus will ich das gar nicht ausschließen.
Herr Neururer, wie geht's Ihnen, Bayer Leverkusen, mit einer neuen Art auch Fußball zu verstehen? Ist das ein neuer Entwicklungsschritt, den Xabi Alonso mit seinem Team und mit dieser Art von Ballbesitzfußball gegangen ist?
Ich habe da nicht unbedingt einen neuen Entwicklungsschritt gesehen, sondern endlich mal einen Trainer gesehen. Gut, gerade angesprochen, Leverkusen hatte überragende Trainer, hat eigentlich schon über Jahrzehnte eigentlich immer Mannschaften, die von der Spielqualität her in der Top der Liga anzusiedeln war. Aber ich habe jetzt erstmals einen Trainer gesehen, der von Nummer 1, krass ausgedrückt, von der 1 bis 22 Rotationen vorgenommen hat, ohne, egal wer rein oder rausgegangen ist, irgendeinen Qualitätsverlust. Geht ja mit dem Tor los. Radetzky, der Kapitän der Mannschaft, ist in Pokalspielen und in UEFA-Pokalspielen eben nicht dabei, beziehungsweise sitzt auf der Bank. Alles griff ineinander. Und das hat damit zu tun, dass Xabi imstande war, wirklich jeden einzelnen Spieler seiner Qualität entsprechend nicht nur einzusetzen, sondern dem Spieler klarzumachen, dass das gespielt wird, was man kann. Es geht mit der Spieleröffnung los und geht bis zum Abschluss weiter. Nicht das, was man möchte, wie der ein oder andere Verein, der nach großen Dingen strebt, sondern das, was man kann. Und das war einzigartig bisher im deutschen Fußball in den letzten Jahren und einfach nur großartig. Und ich glaube, dass mit der Konzeption Rolfes Verbindung mit Xavi, wenn keine Fehler gemacht werden, und ich gehe davon aus, dass keine Fehler gemacht werden, finanziell auch gut aufgestellt, wird man die Leistungsträger halten können. Vielleicht geht der ein oder andere, dafür wird man auch den einen oder anderen holen. Und ich sage provokativ, wenn die Bayern, die einzigen, die normalerweise neben Leipzig, neben Borussia Dortmund, Dortmund Klammer auf, Klammer zu, aber da oben mitspielen könnten, wenn sie nicht außergewöhnliche Schritte nach oben machen, besteht die Möglichkeit, die sehr, sehr groß ist, dass Bayer Leverkusen eine neue Ära einläutet.
Xabi Alonso als Trainer, den hätten die Bayern ja gerne gehabt. Das ist ja fast schon eine epische Geschichte, die diese Saison noch verlängert. Ich frage Sie mal beide, wie kommt denn der FC Bayern außer mit blauen Augen aus dieser Trainergeschichte noch raus?
Ich finde das extrem schwierig. Wie gesagt, es gibt für mich davon ein Führungsproblem. Ich kann das auch nach einem Namen festmachen, nämlich Herbert Hainer. Wenn ich mir gucke, was diese Eskapaden der letzten Wochen, also angefangen davon, dass man eine Rangnick-Verpflichtung ohne Not preisgibt zu einem Zeitpunkt, wo die endgültige Entscheidung von Rangnick noch aufsteht, dann hängt sich dieser Mann vor dem Finale der Frauen aus dem Fenster und sagt, dieses Finale wird eine Bachablösung im deutschen Frauenfußball werden und dann verliert man dieses Finale. Und offensichtlich ist er auch nicht in der Lage, mal irgendwie auf die Alm zu Uli Hoeneß zu fahren, dem zu sagen, Uli, pass mal auf, entweder du läufst hier in eine Spur oder es ist irgendwie dann auch mal Schluss. Da müssen wir uns auch mal von dir distanzieren. Stattdessen kann Hoeneß ankündigen, dass er demnächst noch lautstärker intervenieren wird als in den letzten Jahren. Also das stimmt einfach hinten und vorne bei dem Bayern nicht. Und ich weiß es nicht, wer die weiteren Kandidaten noch sind, die in der Verfügung stehen. Ich kann es nicht sagen, aber ich sehe nicht diesen Supertrainer, den sie aus dem Hut zaubern, sondern ich sehe eher, dass sie gucken, ob es so eine Zwischenlösung gibt, auf das man vielleicht Xabi Alonso im nächsten Sommer nach Bayern lotsen kann. Der wird sich allerdings auch genau angucken, welche Zustände da in Bayern sind, ob man sich das überhaupt antun soll, die ganze Geschichte. Ich meine, Tuchel hat meines Erachtens auch ein bisschen gewusst, entweder die lassen sich jetzt komplett auf meine Bedingungen ein, sie waren ja jetzt erpressbar, oder ich sage einfach nein. Und offensichtlich waren sie dazu auch nicht so ganz in der Lage. Und er selber spricht von eigentlich Nichtigkeiten, an denen es dann gescheitert ist. Also im Augenblick sind sie in einer Verfassung, wo sie vorgeführt werden, regelrecht.
Herr Naruhr, und es trotzdem fast ins Champions League-Finale geschafft hätten.
Und das wieder ein anderer Wettbewerb. Dieser Wettbewerb Champions League, der hat für Bayern München gerade in der Situation, in der die Mannschaft war, der ganze Verein war, so mehr oder weniger so eine Eigendynamik in Bezug auf Motivation, wenn man im Profibereich überhaupt von Motivation sprechen kann oder sprechen sollte. Das war aber der Fall. Die Mannschaft war, wie ich gesagt habe, recht früh schon entschieden und die Dinge, die in der Entwicklung gelaufen sind, sind ja gelaufen von dem Zeitpunkt ab, als Julian Nagelsmann beurlaubt wurde. Dass er beurlaubt wurde, durchaus richtig. Es gibt den einen oder anderen Grund, der natürlich glücklicherweise auch in der Öffentlichkeit nicht diskutiert wurde. Aber der Zeitpunkt, zu dem dieser Wechsel stattgefunden hat, der war die absolute Katastrophe. Was da gemacht wurde unter Brazzo Salihamidžić und unter Oliver Kahn, das war amateurhaft zum Quadrat und unüberlegt und hat letztendlich die souveräne Führung, die Bayern München seit Jahrzehnten hatte, total ad absurdum geführt, mit dem, was sie da gemacht haben. Wie gesagt, zum falschen Zeitpunkt einen Trainer beurlaubt, dann holt man einen Trainer, losgelöst von den Fähigkeiten, die er irgendwo schon mal gezeigt hat, der aber mit Sicherheit nicht unbedingt derjenige ist, der sozial integrativ auf einige Spieler einwirkt. Ja? Der Trainer, der erfolgreich ist, in allen Wettbewerben noch dabei, musste gehen, also muss da irgendwas anders gemacht werden. Irgendwas anders gemacht wurde, ja, dahingehend, was Unruhe in die Mannschaft getrieben und gebracht wurde, wie es bei Bayern München noch nie der Fall war. Dann kamen unglückliche oder verdiente Ausscheiden aus dem Pokal, nochmal aus dem Pokal. Da gab es Niederlagen im Supercup. Da gab es Auftritte dieses Trainers, die man in der Öffentlichkeit eigentlich so nicht machen kann. Dann gab es Reibereien innerhalb der Mannschaft und es entzweite sich immer mehr. Fähigkeiten von einzelnen Spielern wurden überhaupt nicht mehr auf den Tag gebracht. Es wurden Diskussionen gemacht über Spieler, die gewisse Positionen eingehalten haben. Ganz klar, Beispiel Kimmich. Über Kimmich wird diskutiert. Wir brauchen eine neue Holding Six. Was sagt derjenige, der bei Bayern München über die sogenannte oder auch Holding Six spielt oder eben auch nicht spielt? Er fühlt sich natürlich zurückgesetzt. Da gibt es einen Wechsel innerhalb des Teams. Da wird ein System gewechselt gemacht, ohne dass irgendwo irgendein Hintergrund zu erkennen war. Und die dazugehörigen Parteien bzw. Ergebnisse bei verschiedenen Spielen führte dazu, dass ein absolutes Chaos entstanden ist. Und dann kommt die große Überraschung von Seiten der Führung. Man ist überrascht, dass Oliver Kahn, der sich übrigens in den letzten 20 Jahren nicht ein einziges Mal von seinem Persönlichkeitsbild und von seinen Charaktereigenschaften verändert hat, dass Oliver Kahn irgendwelche Leute nicht begrüßt, die auf der Geschäftsstelle arbeiten, dass Brazzo nicht der kommunikativste ist und die eine oder andere Sache in der Öffentlichkeit nicht gut verkaufen kann. Das war ja eine unglaubliche Überraschung. Da haben diejenigen Fehler gemacht, die diese Leute in der An- und Abführung installiert haben und nicht diejenigen, die installiert wurden. Die Reinnahme, nochmal, da wiederhole ich mich, nach Nagelsmann zu einem falschen Zeitpunkt, als man ihn entlassen hat, genau den falschen Trainer geholt, der für mehr oder weniger, warum, ob begründet oder nicht, lassen wir uns vor, Unruhe gesorgt hat, trug dazu bei, dass die gesamte sportliche Entwicklung also in verschiedene Richtungen und nicht in die richtige Richtung gelaufen ist.
Machen wir mal einen Strich unter Leverkusen, Bayern und das, was in der Tabellenspitze passiert ist. Da gehört ja eigentlich auch noch Stuttgart dazu, die Überraschungsmannschaft der Saison, die Vizemeister geworden ist. Ich will Sie beide mal fragen, ist das das Team, was Ihnen am Ende dieser Saison neben natürlich den dominanten Leverkusenern am meisten im Gedächtnis bleiben wird oder ist es dann vielleicht auch sowas wie der erste FC Heidenheim?
Ja, da sind verschiedene, wie man so die Akzente setzt. Also Stuttgart hat mir einfach durch die Art und Weise des Fußballspielens extrem gut gefallen. Also Platzierung ist natürlich auch ganz nett, dass jetzt die Bayern sogar auf Platz 3 verwiesen haben. Heidenheim hatte ich von vornherein ein gutes Gefühl, dass sie in der Liga halten würden, dass sie jetzt so weit oben sind, habe ich nicht unbedingt damit gerechnet. Ich meine, letztendlich ist es so eine Saison wie jede. Ne? Es gibt die Hälfte, hat ihre sportlichen Ziele erfüllt, also ungefähr die Hälfte. Und die Hälfte ist enttäuscht, hat quasi überfinanziert, überinvestiert vor dieser Saison. Das ist nun mal leider so. Diese Liga ist auch eine der Enttäuschungen. Also Heidenheim und Stuttgart gehören sicherlich zu den positiven Überraschungen in der Liga. Wobei ich insgesamt finde, dass gar nicht so viel Überraschung in der Liga gegeben hat. Wenn wir jetzt mal diese Leverkusen-Geschichte ein bisschen rausnehmen. Also die drei, die jetzt da unten stehen, also die 2,5 Absteiger, nenne ich, sage ich mal, das sind exakt die, die ich vorausgesagt habe, genau in dieser Reihenfolge auch. Insgesamt fand ich das eine relativ vorhersehbare Saison, auch dass Union nicht so ein Jahr wiederholen würde mit der Doppelbelastung Champions League und dem ganzen Durcheinander, dass man Champions League bedingt auch in den Kader reingebracht hat, dass er auch irgendwie klar, dass es so tief runtergehen würde, dass er erst am letzten Spieltag sich retten würde, damit habe ich doch nicht gerechnet. Also so wichtig vom Hocker, was ich gesagt habe, das ist eine sensationelle Saison, da ist alles Mögliche durcheinander geraten. Das finde ich eigentlich nicht. Aber Stuttgart ist ganz klar, ist eine absolut positive Überraschung in dieser Saison.
Jetzt steht ja fest, je nachdem wie das Pokalfinale ausgeht, entweder Kaiserslautern als Pokalsieger oder Heidenheim werden nächstes Jahr im Europapokal spielen. Herr Neururer, muss man Heidenheim und auch Stuttgart warnen vor einem Saisonverlauf, wie ihn Union Berlin erlebt hat dieses Jahr?
An der Situation, in der sie sich jetzt im Augenblick befinden, würden sie diese Warnung gar nicht ernst nehmen. Aber es ist natürlich immer eine problematische Angelegenheit, wenn man gerade so einen Schritt macht, wie Heidenheim ihn gemacht hat aus der zweiten Liga, mit tollem Fußball, mit diszipliniertem Fußball, solch ein Ziel zu erreichen, was gar nicht das Ziel war. Ziel war ganz klar und eindeutig, wir wollen nicht absteigen. Und dass sie das geschafft haben, war mehr oder weniger absehbar, wenn man die Qualitäten anderer Mannschaften sieht. Aber dass man plötzlich international dabei ist, hat A, was mit der Struktur zu tun im europäischen Fußball. Gut, das ist ein Thema für sich. Die Hälfte der Liga spielt um die internationalen Plätze und alle anderen spielen gegen den Abstieg. Das hat nicht unbedingt mit der Qualität unserer Liga zu tun, sondern mit einer Konzeption, die da in der UEFA vonstatten geht. Überraschend ist und war für mich die Art und Weise, wie der VfB Stuttgart Fußball gespielt hat. Man darf nicht vergessen, sie haben mit die wichtigsten Spiele abgegeben im letzten Jahr oder letzte Saison zur neuen Saison hin. Und sie waren im letzten Jahr, in der letzten Saison, im Prinzip schon mit einem Bein in der zweiten Liga durch die Relegation gegangen, in der Relegation Stabilität gezeigt und haben die Liga gehalten. Was da der Trainer und das Umfeld mit dieser Mannschaft gemacht hat, ist einfach sensationell. Sensationell, die Entwicklung einzelner Spieler. Und eine solch große Entwicklung, da kann man in den letzten 10, 20 Jahren mit Sicherheit nicht mehr gesehen haben und nicht festgestellt haben. Das fand ich großartig. Aber es gibt auch eine negative Geschichte, die ganz schnell irgendwo beiseite geschoben wird, um das alles so in den administrativen Bereich abzuwälzen. Und das ist die Geschichte des ersten FC Köln. Ja, man Hurra-Fußball international dabei gewesen, was da jetzt passiert ist, und das letztendlich nur auf einen Entscheid der KAS zurückzuführen, das sagt eine ganze Menge aus über diesen Verein. Ja, da sieht man, dass die Führung eines Vereines wirklich ganz, ganz wichtig ist, teilweise noch wichtiger als der ein oder andere Trainer, denn was die Führung da veranstaltet hat beim 1. FC Köln, das ist einfach mit Worten kaum zu beschreiben, und das ganze sportliche Dilemma, was daraus entstanden ist, hat was mit Führung und nicht mit dem Dilemma selber zu tun, sprich mit der Qualität der einzelnen Spieler. Denn die sind ja irgendwann mal geholt worden, um den 1. FC Köln weiter international spielen zu lassen. Das hat alles nicht hingehauen und da sind nicht mal unbedingt die Trainer schuld.
Sie haben die KAS-Entscheidung angesprochen. Der 1. FC Köln darf ja jetzt im Sommer auch keine Spieler verpflichten wegen einer Transfersperre. Herr Schulze-Marmeling, heißt das, das wird sogar eng mit dem Klassenerhalt nächstes Jahr in Liga 2?
Das kommt darauf an, ob man aus den Fehlern lernt und sich erst an Bescheidenheit übt. Und Bescheidenheit heißt, wir werden sicherlich nächstes Jahr nicht sofort wieder aufsteigen in die erste Liga.
Was der Verein aber ausgegeben hat als Ziel?
Ja, ich meine, was die Vereine, ich sage ja, Fußball ist irgendwie auch das Erlebnis der Enttäuschten. Und wenn ich jetzt Kicker-Sonderheft vor der Saison durchblätter, übertreibe ein bisschen, dann sehe ich da irgendwie mal vier, fünf Meisterschaftsanwärter, 12, die irgendwie nach Europa wollen und der Rest gibt sie bescheiden und sagt, wir wollen die Klasse irgendwie halten. Ich meine, wir haben das ja gesehen, auch bei anderen Traditionsvereinen. Traditionsvereine sind ja per se irgendwie ein schweres Modell. Wenn wir jetzt mal die Bundesliga uns vergleichen, die erste Bundesliga mit der zweiten Liga, muss man ja mal analysieren, warum eigentlich diese großen Traditionsvereine sich heute vor allem in der zweiten Liga sammeln, während diese kleinen, sag mal, flexibleren U-Boote, die zur Kreativität auch genötigt sind, ob das Mainz ist, ob das Freiburg ist, ob das jetzt Heidenheim ist, etc., die erste Liga dort bevölkern. Das hat ja irgendwie seinen Grund. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einfach, dass man dann genau analysiert, was ist da eigentlich schiefgelaufen und wie müssen wir uns eigentlich für die nächsten 2, 3 Jahre definieren und wie können wir organisch wachsen und dann wieder das Niveau erhalten, wo wir auf einer stabilen Basis in die erste Liga zurückkehren. Nicht auf einer Basis, wie das bei der Schalke beispielsweise ja war. Okay, ich schaffe es zurück in der erste Liga, aber ich gehe dann auch gleich wieder runter aus der ersten Liga. Ich will noch was zu dieser Europageschichte auch sagen. Das ist schon auffallend in der Vergangenheit, dass so Teams, die so ein bisschen überraschend nach Europa dann gekommen sind und die jetzt nicht so wirklich die Größe haben, dass die dann nach einer schwachen Saison erlebt haben, weil sie diese gute Saison nicht wiederholen konnten, weil diese Ja, die Belastung dann doch zu stark war, die Herausforderung doch ein Stück weit zu groß für sie war, auch der Kader nicht so ausgerichtet war, dass man wirklich diese beiden Dinge da heben konnte. Es gibt einen Vergleich, was Stuttgart anbelangt, wo wir es auch schon mal erlebt haben, das war Borussia Mönchengladbach. Ich kann mich erinnern an seine Relegation gegen VfL Bochum, glaube ich.
Lucien Favre als Trainer, genau.
Favre auch sehr, sehr mutige, was mit der Stegentor sehr mutige Entscheidung getroffen hat. Eigentlich wurde Favre ja verpflichtet, weil man gesagt hat, naja, wir gehen sowieso ab in die zweite Liga, aber das ist der richtige Trainer, uns wieder aufzubauen, in die erste Liga reinzukommen. Und dann in der Saison später, glaube ich, Vierter wurden, ich glaube dann auch noch für die Champions League qualifizierten. Aber sowas gibt es eben höchst selten. Es ist das schöne Fußball, dass es sowas gibt, dass aus einem Abschiedskandidaten plötzlich eine Saison später, weil er vielleicht auch die richtigen Konsequenzen gezogen hat, plötzlich so ein Top-Team da wird. Und nochmal zu der Liga und das in der Tat sehr beeindruckende Abschneiden der deutschen Vereine, also namentlich jetzt Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in der Champions League und in der Europa League. Ich würde mich in der Zwischenort, in der Mitte ordnen. Also ich sage, die Liga ist nicht so schlecht, wie sie im internationalen Vergleich immer Premier League und Primera Division etc. gemacht wird. Gleichzeitig müssen wir aufpassen von der Überhöhung. Ich denke mal an dieses deutsche Finale von 2013, wo man auch gesagt hat, jetzt spricht die große deutsche Ära an im Champions League Fußball. Das ist dann aber mitnichten der Fall gewesen, weil letztendlich auch mehr oder weniger nur so eine Momentaufnahme.
Es folgt aber noch ein WM-Titel dann ein Jahr später.
Deswegen, ich meine, das kann natürlich sein. Ich komme ja im Land NRW geboren und ich bin NRWler durch und durch. Ich finde es natürlich total geil, wenn die beiden Sieger in den beiden europäischen Top-Wettbewerben aus Nordrhein-Westfalen kämen und sie gerade mal 40, 50 Kilometer voneinander trennt. Aber auch Dortmund, ich meine, wie ordnen wir Dortmund ein? Champions League-Finale einerseits, Bundesliga eher enttäuschend, fünfter Platz. So eine Champions League ist dann ja auch immer doch auch ein Turnier. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Gegner habe ich eigentlich in der Vorrunde, wie stark ist meine Vorrundengruppe. Tagesform, ein bisschen Glück auch dann in den K.O.-Spielen, welche Gegner bekomme ich in K.O.-Spielen vorgesetzt. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist gut für die Bundesliga. Also, sie hat überraschend gut sich dargestellt und sie ist eben bei weitem nicht so schlecht, wie sie immer geredet wird. Aber ich warne auch davor zu sagen, also, ja, brechen jetzt irgendwie eine neue deutsche Ära ein und wir überholen die nächste die Premier League. Also, ein
Also
Problem muss Premier League mal, ein
einen
Problem muss
sportlichen
Premier League.
Premier League zu überlegen, im Schnitt dürfte gar nicht mal so schlimm sein, denn man darf nicht nur die Spitzenmannschaften sehen, sowohl nicht aus der Bundesliga noch aus der Premier League, aber im Schnitt ist die Bundesliga nicht schlechter als der Premier League, aber die Premier League verfügt eben über viel, 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 viel mehr Geld und von daher müsste man eine andere Parameter setzen. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Für mich ist der Parameter des deutschen Fußballs nicht die Bundesliga, sondern die Nationalmannschaft. Und die hat in den letzten Jahren komplett enttäuscht in allen Bereichen. Und da habe ich die große Hoffnung, aber leider ist es nur eine Hoffnung und nicht die Überzeugung, dass es in diesem Jahr bei der EM im eigenen Land ein klein wenig anders aussieht.
Sind Sie nicht überzeugt vom Kader, Herr Neuruch?
Ich bin nicht der Trainer dieser Mannschaft, um Gottes Willen, aber ich hätte einige Entscheidungen mit Sicherheit, reden wir nicht über die, die da sind, sondern über die, die nicht mitgenommen wurden. Diese Entscheidung hätte ich anders getroffen, weil ich grundsätzlich von dem Prinzip ausgehe, die Nationalmannschaft und die jeweilige Meisterschaft, ob Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, ist kein Projekt, was man über Jahre im Auge haben muss. Dieses Projekt, wenn es eins sein sollte, muss man immer im Auge haben. Immer im Auge zu haben heißt, dass die augenblicklich besten Spieler zu spielen haben und nicht diejenigen, die in 3, 4 Jahren möglicherweise die besten sind.
Also Mats
Und
Hummels
von daher,
hätten Sie im Kader sehen
zum
wollen.
Beispiel Mats Hummels gehört in diesen Kader auf jeden Fall, wenn nicht in die ersten 11, das ist eine andere Geschichte, aber in den Kader auf jeden Fall, genauso wie Leon Goretzka, der einfach in diese Mannschaft und in diesen Kader gehört. Und dann, losgelöst davon, kann ich nicht nachvollziehen, dass egal wer der Bundestrainer ist, egal wer diese Entscheidung trifft, dass man Entscheidungen trifft, Leute mitzunehmen, Spieler mitzunehmen, losgelöst vom Talent, die bis dato noch kein einziges Länderspiel gemacht haben und gestandene Spieler, die auch noch augenblickliche Form haben. Wir reden auch von Brands und ähnlichen Leuten, die außen vor zu lassen. Da ist für mich das Leistungsprinzip nicht abgedeckt.
Kommt da Widerspruch von Ihnen, Herr Schulze-Marmeling?
Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich gucke mir den Kader an, den Löw 2014 mitgenommen hat. Und da waren von vornherein Spieler mit, von denen wir wussten, dass sie nicht spielen werden.
Aber ja, okay.
Und,
Sie
der
meinen
Durm
Großkreuz oder so?
und so
Ja.
weiter und noch mehr. Also da wusste man. Da ging es darum, ich brauche einfach 4 Wochen eine gewisse Harmonie auch in dieser Truppe. Ich will nicht, dass jeden Morgen jemand über den Flur schleicht und mich böse anguckt, weil er eben doch nicht gespielt hat und eine ungesunde Rivalität innerhalb dieser 4 Wochen dort entsteht. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Gedanke auch dabei war, bei dieser Kaderzusammenstellung. Da jetzt kann man sicher über einzelne Personalien nochmal diskutieren. Gerade Mats Hummels ist natürlich eine sensible Personalie, weil man könnte sagen, von dem Moment, wo so eine Diskussion war, ist er dabei. Also nach diesen Niederlande- und Frankreich-Spielen einfach unglaubliche Spiele dahin gelegt hat. Aber ich glaube, dass der Gedanke wirklich so ein bisschen ist, also ich habe jetzt 2018 genau eine andere Situation als Nationalmannschaft gehabt in Russland. Ne? Da habe ich eben sehr viel Arrivierte gehabt, verdiente Weltmeister, wo ich mich auch nicht irgendwie von trennen konnte da. Und auf der anderen Seite eben die jungen Spunte, die im Confed Cup sehr mutig und erfolgreich aufgetreten sind. Und da hat es in der Mannschaft dann überhaupt nicht gestimmt. Und ich glaube, aus diesen Erfahrungen heraus ist dieser Kader zusammengestellt worden, wo man natürlich über jede Personalie da diskutieren kann und überlegen kann, ob vielleicht nicht doch ein Hummels statt jemand anders und so weiter. Und ich glaube, ich muss ja auch zugeben, wir wissen nicht, wie sich ein Mats Hummels in der Nationalmannschaft benimmt und wie sich ein Mats Hummels verhält, wenn er auf der Bank sitzen muss und nicht zum Einsatz kommt. Das wissen wir nicht. Überhaupt gibt es da so einen gewissen Eindruck bei Völler und bei Nagelsmann, die dazu veranlasst, zu sagen, entweder der Mats als gesetzter Spieler oder wir verzichten lieber darauf.
Jetzt beginnt die EM Mitte Juni. Lassen Sie uns noch darüber sprechen, weil wir auch die Bundesliga bilanzieren und analysieren wollen, was jetzt noch ansteht, nämlich Relegationsspiele. Herr Neururer, Sie waren mal Trainer beim VfL Bochum. Normalerweise ist der Bundesligist ja immer der große Favorit, das zeigen alle Statistiken. Aber dieses Mal gegen Düsseldorf, die ja auch einer von 3 Zweitligisten sind, die es überhaupt nur mal geschafft haben, die Relegation zu gewinnen, könnten die Favoritenvorzeichen ein bisschen anders sein, oder?
Die Situation beschreibt ja die ganze Geschichte. Ich war ja auch mal Trainer beim Fortuna Düsseldorf und weiß, was da in diesem Verein abläuft. Genauso wie jetzt beim VfL Bochum. Es sieht ganz eindeutig und klar so aus, dass eigentlich derjenige, der im letzten Moment sich diesen dritten Platz, sowohl in der zweiten Liga als auch in der ersten Liga noch irgendwo erarbeitet habe, der die Relegation bedeutet, der kann ja durchaus ein positives Erlebnis haben. Der VfL Bochum hat aber jetzt ein negatives Erlebnis, dadurch, dass er jetzt am letzten Spieltag diesen Platz eben einnehmen muss, Fortuna Düsseldorf. Konnte damit umgehen, das war eigentlich das Ziel, was teilweise schon aus den Augen verloren wurde, dann durch großartige Leistungen in der Rückrunde, das wieder erzielt wurde, natürlich auch mit Schwächen anderer zu tun, das gehört aber immer dazu. Eigentlich ist von der personellen Besetzung der Erstligist immer im großen Vorteil, das sagt auch die Quasi-Statistik der letzten Jahre. In diesem Jahr sieht es so aus, dass es für mich persönlich mit dem Zustandekommen, wie es jetzt gelaufen ist, so aussieht, dass es ein absolutes 50-50-Spiel sein wird. Die mehr als gefrusteten Bochumer, bei dem der ein oder andere Spieler schon weiß, dass er am nächsten Jahr nicht mehr für den VfL Bochum spielt, gegen eine Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, die total in Flow ist, einen Lauf hat, der wirklich sensationell gut ist, die auch noch weiteres planen mit dieser Gesamtheit dieser Mannschaft, die vielleicht bis auf den Torjäger alle Spieler halten können, darüber hinaus noch was weiteres machen können, auch wenn sie nicht den Aufstieg schaffen sollten. Also ein absolutes 50-50-Spiel und ich bin froh, auch mit meiner Affinität zum Ruhrgebiet bzw. zu Nordrhein-Westfalen, dass es diesmal anders traurig, dass es 2 Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen trifft. Also Nordrhein-Westfalen wird im nächsten Jahr auf jeden Fall in der Bundesliga noch erhalten bleiben.
Das ist ja auch sowieso mit Leverkusen und Dortmund. Wir hatten in dieser Saison den Fall, Herr Schulze-Marmeling, Sie haben die Traditionsteams gerade auch schon angesprochen, dass an einem Spieltag in der zweiten Liga mehr Fans in den Stadien waren als in der ersten Liga. Wenn man sich jetzt anguckt, wer aufsteigt, Kiel, St. Pauli
Ja.
und wer runtergeht, wir werden eine zweite Liga voller Traditionsmannschaften haben. Mit Köln, mit Schalke, mit Berlin, mit Kaiserslautern, mit Hannover, mit Nürnberg, vielleicht mit Düsseldorf. Und dazu kommen noch...
Preußen-Münster kommt noch dazu.
Dazu kommen noch Gründungsmitglied Preußen-Münster. Sie waren noch im Stadion, Herr Schulze-Marmeling. Ja. Was wird das für eine zweite Liga? Ist das die ganz große Feiersaison für alle Fußballromantiker?
Ja, ich finde es immer, was ich erstaunlich finde, ist, wie stabil der Zuspruch dann auf einem Hamburger SV oder Schalke 04 bleibt, obwohl Schalke ja wirklich dieses Jahr gegen den Abstieg in die dritte Liga kämpfen musste und der Hamburger SV, ich glaube, jetzt zum sechsten Mal verpasst hat, wieder aufzusteigen. Und ich kann mich noch erinnern,
Sie haben sechsmal hintereinander die Klasse gehalten.
Ja, wir haben damals mit dem Verlag, weiß ich noch, da ist im Hamburger SV so ein Abkommen gehabt. Wir machen dann nach dem Abstieg, wir machen ein Buch über dieses eine Jahr zweite Liga, was wir spielen. Ein Jahr zweite Liga. Ja, also. Das heißt, das Buch konnte man dann von Jahr zu Jahr schieben. Und es wurden immer mehr Jahre. Und auch so eine gewisse Ruhe eigentlich fast bei den Fans eingetreten ist. Wenn ich überlege, was für eine Aufregung damals war, nach dem Abstieg des Hamburger SV mit diesen Kreuzen auf dem Trainingsplatz mit den Morddrohungen etc. Auch bei Schalke gab es das ja auch damals nach dem einen Abstieg, dass man sich irgendwie damit offensichtlich, ich will nicht sagen abgefunden hat, aber es einfach akzeptiert, dass es jetzt erstmal so ist. Und das ist schon, ich sage mal, aus Sicht von Münster, ist das natürlich eine irre Geschichte. Du gehst genau eine Liga hoch und spielst dann in der nächsten Saison im Olympiastadion, du spielst auf Schalke, du spielst in Hamburg, du spielst in Nürnberg, in Kaiserslautern etc. Das ist schon eine Riesensache. Jetzt wird das natürlich mal so bedauert, auch die Fernsehanstalten bedauern das vermutlich, dass diese kleinen Boote eben in die erste Liga vordringen und die großen verdrängen. Aber das ist letztendlich Sport und wie ich schon eben mal gesagt habe, da müssen die Großen einfach mal in sich gehen, überlegen, was machen die Kleinen eigentlich so gut. Eigentlich geht das ja eigentlich gar nicht, dass Hamburg SV mit Elversberg in einer Liga spielt. Das geht gar nicht. Eigentlich geht das ja gar nicht, dass Heidenheim ja erste Liga spielt, Hamburg SV, Hertha BSC, Schalke 04 in der zweiten Liga. Aber es ist so, es ist Sport und das hängt damit zusammen, dass die einen Sachen eben sehr gut gemacht haben und die anderen eben sehr viel Fehler gemacht haben.
Das war unser Sportgespräch am Ende der Bundesliga-Saison mit einem ungeschlagenen Meister Bayer Leverkusen. Peter Neururer und Dietrich Schulze-Marmeling haben mit uns darüber diskutiert. Danke für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Wie immer gibt es das Sportgespräch zum Nachhören in der DLF-Audiothek-App. Ich bin Matthias Frieber, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.